Der Kopfkinocast. Rollenspiel für die Ohren.
Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinocast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und ich bin heute alleine hier und wollte ein wenig über ein Videospiel reden. Ja, nicht über ein Rollenspiel, nicht über irgendwas, was in der Szene passiert ist, sondern wirklich über ein Videospiel. Aber da es sich um Baldur's Gate 3 handelt, es ist schon relativ nah am Rollenspiel gebaut. Wie nah, das werdet ihr in dieser Folge erfahren. Ich habe jetzt mir die PlayStation 5-Version geholt. Am 2.9. kam sie raus. Ich habe mir die direkt gekrallt. Und auch schon einige Spielstunden auf der Uhr. Für diejenigen unter euch, die schon länger dabei sind und die das schon länger spielen, ich bin jetzt bei Kapitel 2 angelangt. Also habe jetzt die erste Welt so ein bisschen hinter mich gelassen. Versucht, so viele Sidequests wie möglich mitzunehmen. Ob ich alle habe, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es war schon recht umfänglich, sagen wir mal. Es hat mir auch schon die ein oder andere Stunde Schlaf gekostet. Und das macht sich dann am nächsten Tag im Büro bemerkbar, wenn man da so rumsitzt wie ein Zombie. Aber was tut man nicht alles für ein gutes Computerrollenspiel? Die Baldur's Gate-Reihe hat ja schon eine lange, lange Geschichte. Sie stammt aus den Ende der 90er Jahren, damals irgendwie das allererste Baldur's Gate rauskam. Inzwischen gab es auch schon irgendwie verschiedenste Teile. Ich glaube, 3 an der Zahl, wenn ich mich recht entsinne. Es gab auch schon für Konsolen Dark Alliance, was ich jetzt nicht so geil fand, aber die Baldur's Gate-Spiele an sich und natürlich auch die Planescape Torment, Icewind Dale-Spiele, die ja alle ähnlich aufgebaut waren, also aus der ISO-Perspektive basierend auf den 3-0er-Regeln von D&D, die waren schon alle ziemlich geil und ich habe damals sehr, sehr viel Spaß mit den Spielen gehabt. Und ich muss zugeben, ich habe die PS5 jetzt seit etwa einem Jahr und bisher habe ich irgendwie dieses komische Spiel mit der Katze gespielt und ich glaube, ich habe The Last of Us 1 nochmal durchgezockt. Und so die neueren Spiele, die es dafür gab, haben mich momentan noch nicht so megamäßig abgeholt. Und Baldur's Gate ist so das erste, worauf ich mich wirklich so ein Stück weit auch gefreut habe. Und habe es mir auch direkt am 2.9. dann gezogen. Gibt es nur in digitaler Form, man kann es nicht physisch kaufen. Also man kann es sich nicht als CD oder DVD kaufen, sondern nur digital. Und jetzt habe ich schon so einige Stunden auf der Spieluhr sozusagen und kann ein wenig darüber berichten. Fangen wir an. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich dort auch Charaktere zu erstellen. Und das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist als alter D&D-5-Hase, ist, es hält sich wirklich, wirklich sehr gut an die Regeln. Also es geht auch eher so ein bisschen in den Bereich schon One-D&D. Also das bedeutet, dass die verschiedenen Völker jetzt keine festen Bonis haben, sondern man kann dann irgendwie +2 und +1 und +1 verteilen. Aber sonst, wie gesagt, es gibt dort eine ganze Palette an Völker, die man auswählen kann, eine ganze Palette an Klassen. Es sind alle Klassen des Grundregelwerks. Es sind sogar, was die Völker angeht, sogar, glaube ich, noch ein, zwei mehr drin. Und auch die Subklassen, die man hinterher wählen kann, sind die aus dem Grundregelwerk. Ich glaube, wenn ich das so richtig im Blick habe, es sei mir verziehen, ich kenne natürlich nicht alle D&D-Regeln auswendig, glaube ich, dass die Taschas und Xanatha-Sachen da jetzt noch nicht alle drin sind. Vielleicht kommt das ja noch oder vielleicht ist das ja eine Erweiterung geplant. Auch der Artificer ist jetzt als spielbare Klasse nicht dabei. Aber sonst gibt es wirklich das komplette Gesamtpaket. Also man fängt an, man baut sich einen Stufe 1-Charakter. Was mir hier aufgefallen ist, was ich ein bisschen nicht so geil fand, war, dass die Auswahl beim Charakterbau relativ gering ist. Also es gibt da, glaube ich, 6, 7 Gesichter, 2 Körperbaue. Man kann die Länge des Geschlechts auswählen. Aber das war es dann irgendwie schon. Da hätte ich mir sicherlich ein bisschen mehr erwartet, vor allem wenn man sieht, was andere Spiele da irgendwie inzwischen auf die Kette kriegen, sei es denn, dass man den Mund verändern kann. Gut, man muss auch ein Freund sein von stundenlangem Rumbasteln. Das kam mir jetzt ganz entgegen, weil ich habe jetzt da nicht stundenlang gebraucht, sondern es ging relativ schnell. Ich habe mir einen Halborg-Warlock gebaut und Charakter sieht nett aus. Wobei, ich muss sagen, ich finde, die Charaktere sehen mir alle so ein Stück weit irgendwie zu gut aus. Man kann sie auch ein bisschen älter machen, das habe ich mit meinem Halborg auch gemacht. Aber irgendwie, so ein Stück weit zu glatt, würde ich fast sagen. Also ich kann das auch nicht so wirklich in Worte beschreiben. Ich finde, die Charaktere sehen okay aus, aber nicht so mega geil. Was dann das Bauen des Charakters angeht, da hält sich das Spiel komplett an die D&D 5-Regeln. Und das ist halt etwas, was sich wirklich auch durch das komplette Spiel durchzieht. Also das komplette Regelpaket ist dabei. Man kann alle Zauber wählen, man kann alle Talente wählen, alle Feats wählen, alle Fertigkeiten wählen, die es im Grundregelbuch, gibt. Und diese haben auch wirklich Auswirkungen auf das, was während der Geschichte passiert. Und das ist wirklich etwas, damals auch schon in den alten Baldur's Gate Sachen war es ja schon so, dass zumindest so die Kampfsachen sich sehr an den Regeln gehalten haben und dass, wenn man da so ein bisschen sich mit D&D auskannte, da auch gut zurecht mitkam. Aber das hier, also Baldur's Gate 3, hat das Ganze nochmal um eine komplette Ebene erweitert, weil man plötzlich mit sozialen Fertigkeiten, mit irgendwelchen Gimmicks weiterkommt. Und das, wie gesagt, dazu gleich ein bisschen mehr. Also man baut sich seinen Charakter zusammen und das ist halt wirklich wie bei D&D 5. Ich glaube, man könnte auch stundenlang einfach schon mal Charaktere bauen. Auch hier kann man natürlich gucken, wenn man so ein bisschen freakig drauf ist, dass man sich irgendwie den Best Warlock Hexblade-Build aus dem Internet rausholt oder was auch immer. Es gibt auch die Möglichkeit hinterher zu multiclassen. Also da gibt es sicherlich die Möglichkeit, sich so seinen Charakter ein bisschen aufzupowern. Ich glaube, auch das gehört ja auch ein Stück weit mit zu D&D. Ich finde, ist auch durchaus okay und das erleichtert natürlich auch die Kämpfe, wenn man schon weiß, was man da so sich zusammenbaut. Wie gesagt, ich habe mir deswegen auch den Warlock ausgesucht, weil ich selber einen gespielt habe bis auf Stufe 12 und ich kannte mich so ein bisschen aus, ich kannte die Zauber, ich weiß, was man daraus bauen kann. Außerdem hat er den Eldritch Blast und der hört sich bei dem Spiel einfach an wie so eine, wie so ein Pistolenschuss, wie so ein Peitschenhieb und das hört sich cool an auf jeden Fall. Macht Spaß zu Eldritch Blasten. Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, gestern mit dem Fabian nach der Rollenspielrunde, der heißt, glaube ich, irgendwie auf Deutsch irgendwie schauriger Strahl oder sowas. Das klingt nach Probleme auf dem WC. Also Eldritch Blast nennen wir ihn einfach. Und ja, da habe ich dementsprechend meinen Charakter auch ein bisschen so gebaut in die Richtung, wie ich ihn halt haben wollte. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man einfach die Regeln von D&D kennt. Das macht sich natürlich auch weiterhin bemerkbar im Spiel, auch während den Kämpfen, auch während man da rumläuft, dass man halt wirklich, wenn man sich so ein bisschen mit der Welt auskennt, ein bisschen mit den Regeln auskennt, da einfach auch ein Ticken mehr aus dem Spiel rausholen kann, als wenn man da jetzt komplett jungfräulich dran geht. Das ist halt nun mal so. Also man baut sich seinen Charakter zurecht, man kann da sehr viele verschiedene Dinge auswählen und machen. Das ist schon ziemlich cool. Wie gesagt, ich hätte mir ein paar mehr Möglichkeiten beim Design des Charakters gewünscht, also das Aussehen des Charakters hätte ich mir gerne noch mal so ein paar mehr Schrauben gewünscht, an denen man drehen kann. Aber naja, man kann mit dem arbeiten, was man hat. Und das ist schon ganz okay so. Die Geschichte, ich will jetzt auch die Geschichte so gar nicht spoilern, weil ich finde, das macht das Spiel halt kaputt. Vielleicht gibt es ja draußen ja noch den einen oder anderen, der sich nach dem Hören dieses Podcasts dazu entscheidet, ach komm, ich gucke es mir mal genauer an. Oder Fabian, der das Spiel ja noch nicht hat, hört sich das genauer an und deswegen werde ich jetzt gar nicht spoilern. Ich muss sagen, dass die Geschichte mich nicht zu 100%ig abholt. Also bis jetzt. Es macht Spaß, es ist interessant. Auch die Dialoge sind gut geschrieben und auch die Interaktion mit den Charakteren ist gut, aber so die Geschichte an sich ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, so wow, das ist jetzt so genau mein Ding, darauf stehe ich. Zum Beispiel, weiß ich nicht, also es gibt ja auch, wenn man Kampagnen spielt bei D&D, natürlich gewisse Regionen und gewisse Dinge, die einem vielleicht besser gefallen, zum Beispiel Strahd mit seinen Horrorgeschichten oder wenn man irgendwas wie Icewind Dale nimmt, dass man im Norden unterwegs ist oder was auch immer. Und so vom Feeling her ist das Gefühl, wie der Fußballer sagen würde, ganz okay, aber es ist nicht so, dass ich mir denke, so wow, das ist jetzt passiert, was für ein Twist, sondern das Spiel glänzt dann für mich zumindest auf vielen, 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 vielen anderen Ebenen. Es ist nämlich so, dass man im Spiel erstmal alleine unterwegs ist, was ganz okay ist, aber irgendwann auch schwierig wird. Jeder, der D&D spielt oder D&D kennt, weiß, dass die meisten Abenteuer so auf 4 Spielerinnen geprimt ist. Also das heißt, wenn man so Kaufabenteuer kauft, zum Beispiel spiele ich momentan gerade Lost Mines of Phandelver, da werde ich auch gleich noch ein bisschen darauf zurückkommen. Das ist natürlich für 4 Spielerinnen gebaut und dementsprechend ist auch Baldur's Gate auf 4 Spielerinnen aufgemacht. Das bedeutet aber, dass man, wie in den alten Baldur's Gate, irgendwann Begleiter findet. Man hat die Möglichkeit, aus einem festen Stamm von Begleitern welche in seine Gruppe zu nehmen, also sozusagen in sein Lager einzuladen. Und es gibt hinterher sogar noch die Möglichkeit, Minions mit dazu zu nehmen, also ja, verschiedene Klassen. Dann sind das aber Leute, mit denen man halt nicht so eine persönliche Verbindung hat, wie mit den normalen Begleitern. Weil diese normalen Begleiter, die man in der Spielwelt kennenlernt, indem man sie befreit, indem man sich mit denen unterhält, das sind wirklich Charaktere, mit denen man auch eine Verbindung führen kann. Das bedeutet, man kann Beziehungen zu diesen Charakteren aufbauen. Es gibt eine Sympathie, es kann eine Antipathie geben. Auch untereinander sind die Charaktere sich manchmal nicht so wirklich grün. Haha, gerade beim Gijanki. Na egal, das war jetzt für die Nerds unter euch. Aber es ist halt schon so, dass diese Verbindung ganz wichtig ist. Und je nachdem, wie viel man sich mit den Leuten unterhält im Lager, wie tiefgehend die Unterhaltung ist, wie romantisch sie auch ist, können diese Gespräche wirklich zu einer Beziehung führen, die ja, freundschaftlich ist, aber auch romantische Züge annehmen kann. Soweit bin ich noch nicht. Ich habe eine gute Beziehung zu meiner Klerikerin, aber wie gesagt, wir sind jetzt nur, ja, erstmal Freunde geworden und dann guckt man halt, was sich daraus entwickelt. Und das ist schon irgendwie ziemlich cool, weil man natürlich dann auch Charakteren, zu denen man eine Beziehung aufbaut und denen man vielleicht auch im Spiel Momente erlebt, der Zweisamkeit, einem dann natürlich auch ein Stück weit mehr ans Herz wachsen, als wenn das einfach nur irgendwelche Avatare auf dem Bildschirm sind. Da ist natürlich auch die Verbindung zum normalen Rollenspiel zu sehen und das ist, ja, kann man schon fast sagen, bei Baldur's Gate 3 so fließend. Also es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, ein Rollenspiel zu spielen. Ja, fast wie an einem Spieltisch, außer dass man halt alleine ist. Ich mache hier mal eine Klammer auf. Man hat auch die Möglichkeit, natürlich bis zu drei anderen Spielerinnen das im Multiplayer zu zocken. Klammer wieder zu. Aber wenn man das erstmal alleine spielt, hat man wirklich das Gefühl, man taucht in diese Spielwelt ein und man hat Verbindungen und Beziehungen. Das Ganze ist halt, wie soll es auch anders sein, sehr D&D-ig. Dazu kommen wir gleich. Aber man hat wirklich die Möglichkeit, ja, Beziehungen zu seinen Kumpanen aufzubauen und man fängt dann auch an, sich mit einer Gruppe von Leuten wohlzufühlen. Also ich bin momentan immer mit einem Magier unterwegs, die Klerikerin und dann habe ich noch einen Dieben dabei, der eine ordentliche Schadensmaschine ist auf Entfernung. Und ja, ich spiele halt hauptsächlich wirklich mit diesen drei Charakteren, einfach weil wir auch so ein bisschen eingespielt sind, beziehungsweise ich natürlich, weil ich die anderen mit den anderen Charakteren auch aufsteige, alles verteile. Das machen sie nicht selbstständig, das muss man halt schon alles selber machen und natürlich auch die Kämpfe führen. Was auch cool ist, weil man hat nicht nur diesen einen Charakter, den man spielt, sondern man hat auch die anderen Charaktere, mit denen man halt aufsteigt und die man halt auch verbessern kann. Und auch da wachsen sie einem natürlich ein bisschen ans Herz. Man kann natürlich gucken, dass man hier und da auch mal variiert. Je nachdem, was für ein Kampf, was für eine Herausforderung vor einem steht, kann man natürlich gucken, dass man die Gruppe so ein bisschen variiert und auch mal eine andere Farbe mit reinnimmt. Aber auch hier will ich nicht zu sehr spoilern. Lernt die Begleiter gerne mal selber kennen. Und das macht dann schon sehr viel Spaß, auch dieses ganze Entdecken. Auch das ist halt so ein Ding, ne? D&D, richtig oldschoolig, viel Exploration, viel rumlaufen, Sachen entdecken, dann. Und es gibt halt tausende verschiedener Quests. Es können kleine Quests sein, wie jemand wird von Banshees überfallen. Es können größere Quests sein, wo dann muss man irgendjemanden retten. Dann können es Quests sein, die einen die Geschichte weiterführt. Und die Möglichkeiten sind da einfach so groß. Wenn man wirklich sich mit jedem unterhält und jede Quest annimmt, da ist man dann auch relativ lange unterwegs. Ich versuche schon, so viele Sidequests wie möglich mitzunehmen, aber auch die Hauptquest nicht sozusagen aus den Augen zu verlieren. Das Ganze ist natürlich, wie ich es vorhin sagte, sehr D&D-ig. Das habe ich jetzt gemerkt, als ich jetzt auch mir Lost Minds of Phandelver angeschaut habe, um das zu leiten. Es ist schon irgendwie eine gewisse Nähe zum Videospiel, auch im Lost Mine of Phandelver und natürlich auch in D&D. Also das ist schon irgendwie so, ne, man spielt Rollenspiel und dann kommt die Kampfsequenz, es wechselt in einem anderen Modus, wie früher bei Final Fantasy oder jetzt halt auch bei Baldur's Gate. Man ist dann plötzlich in diesem rundenbasierten Modus und führt seine Kämpfe aus und man wandert halt von Queste zu Queste. Und so ähnlich ist Lost Mines of Phandelver ja auch aufgebaut. Man hat am Anfang so ein, zwei Sachen, die man machen muss, dann kommt man nach Phandalin und da gibt es halt 18 verschiedene Questen, die man machen kann. die oft nicht sinnvoll sind, weil man muss ja eigentlich irgendjemanden retten, dann gibt es dann Quisten, dann gehen dann dahin und dahin, dann ist der Typ schon lange verrottet, den man retten will. Ob das jetzt so logisch ist, weiß ich nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber so ähnlich ist es halt ähnlich aufgebaut wie ein Videospiel und da ist die Grenze wirklich halt einfach fließend zu Baldur's Gate 3, weil es da genauso sind. Und manchmal ergeben sich aber auch Questen aus Situationen heraus, aus denen man vorher gar nicht wusste, dass da plötzlich was entsteht. Und was wirklich sehr begeisternd ist, ist halt einfach diese Freiheit, einfach alle Dinge zu tun, die man machen will. Ich kann mit Tieren sprechen, wirken und dann anfangen, mich mit den Tieren in einem Dorf zu unterhalten. Ich kann mit Toten sprechen, ich kann rumfliegen, ich kann mich teleportieren. Es gibt wirklich jeden Zauber und jeder Zauber ist irgendwie auch nützlich und auch nicht nur im Kampf nützlich. Das ist ja auch so ein Ding. Man hat natürlich immer so ein bisschen das Gefühl, bei D&D dreht sich halt vieles um den Kampf und man versucht natürlich den Charakter immer auf Kampf auszumachen. Aber ich merke gerade bei mir, bei meinem Charakter, der einen hohen Charisma-Wert hat und einen hohen Einschüchterungswert, wie cool das ist, halt einfach auch mal ohne Kampf durchzukommen, sich einfach mal irgendwie den Weg durch einzuschüchtern. Also ich habe mir wirklich den ersten Kapitel einfach komplett durch eingeschüchtert. Ich bin durch Einschüchtern in irgendein Goblin-Lager gekommen, in irgendeinem Lager der Duergar, wo ich eigentlich nichts zu suchen hatte, konnte mich da schon mal angucken. Und dieses hohe Charisma-Wert ist natürlich auch geil, um Leute zu täuschen. Gut, ich bin dafür zu schwach, eine Winde zu benutzen. Dafür muss ich da niemand anders ranlassen. Aber einfach die Möglichkeit zu haben, das zu machen, wie halt in einem echten Rollenspiel, dass man ein Problem vor sich hat, was jetzt nicht unbedingt ein Kampf ist, was auch zu einem Kampf werden kann, aber auch nicht muss, sondern versucht, dieses Problem einfach zu umgehen, indem man clever ist, indem man andere Fertigkeiten einsetzt. Und das bietet einem halt wirklich Baldur's Gate 3. Es gibt so viele Wege zum Ziel, das ist halt schon echt unwahrscheinlich. Also das ist schon wirklich sehr faszinierend, dass sie das alles so umgesetzt haben. Wie gesagt, es gibt halt auch die komplette Palette an Zaubern, außer einen. Also ich glaube, was sie rausgenommen haben, ist Bane Magic, also Magie verbannen, einfach weil das halt so ein Gamebreaker wäre. Ich glaube, damit würde man halt einfach zu viel kaputt machen in dem Spiel, wenn man einfach überall Dispel Magic irgendwie drauf machen könnte. Und das funktioniert halt nicht und deswegen haben sie den rausgenommen. Aber sonst kann man wirklich alles machen. Und man kann mit Illusionen arbeiten, man kann sich unsichtbar machen, man kann andere Formen annehmen, dass man plötzlich selber aussieht wie ein Dwerger und dann irgendwie nicht auffällt in so einer Höhle. Also einfach so Sachen, wo man früher gedacht hätte, so holy fuck, dass man sowas in einem Rollenspiel, im Computerrollenspiel auch umsetzen kann, ist vermutlich gar nicht wirklich möglich. Aber es ist möglich und das zeigt Baldur's Gate 3 wirklich sehr, sehr gut auf. Also das ist auf jeden Fall ein sehr positiver Punkt und mit ein bisschen Geschick und ein bisschen Cleverness kann man manchmal auch Gefahrensituationen umgeben. Ich hatte letztens zum Beispiel so eine Stelle, wo, ich spoiler mal ganz kurz, einem Pilzsammler helfen musste in so einer Höhle, der gefangen war zwischen so explodierenden Pilzen, die irgendwelche fiesen Säurestrahlen irgendwie abgeben, wenn man sie berührt. Und der hatte irgendwo so einen Beutel rumliegen, wo sein Misty Step Nebelschritt drin war, um da rauszukommen. Also habe ich mich mit meinem, nachdem ich dreimal natürlich oder fünfmal versucht habe, mich mit meinem Warlock da durchzuschleichen und jedes Mal erbarmungslos erstickt bin, habe ich dann irgendwann überlegt, so okay, versuch doch mal clever. Und dann bin ich halt einfach mit Misty Steps dahin, wo sein Beutel war, habe ihn rübergeworfen, beziehungsweise habe ihn den Zauber rübergeworfen, den konnte ihn dann benutzen und habe mich dann wieder zurückgemisty Steps, weil zweimal kann ich den. Ja, dann war das Problem gelöst. Und so ähnlich kann man wirklich mit vielen Problemen arbeiten, dass man sich reinschleicht, statt zu kämpfen, dass man Federfall benutzt, um irgendeinen Abhang runterzukommen, sich irgendwie unsichtbar macht. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen clever ist, kann man da auch den Kämpfen aus dem Weg gehen. Oder man kann natürlich auch, wenn man richtig Bock darauf hat, einfach sich zwei Tanks bauen und drei Kloppmagier und dann ab dafür. Das geht natürlich auch. Das ist halt wirklich, wie man Bock hat zu spielen und was für ein Spielstil, worauf man Lust hat, je nachdem, wie man sich selber auch benimmt. Also ich habe irgendwann mal gelesen, es gibt wohl 17.000 verschiedene Enden bei dem Spiel. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber je nachdem, wie man sich selber verhält, und ich spiele jetzt zum Beispiel jemand, der chaotisch gut ist, also ich bin eigentlich immer nett und freundlich, obwohl ich ein einschüchternder Ork bin, passieren dir komplett andere Sachen, als wenn du einfach böse bist und alle abhackst und alle kaputt machst. Und es gibt zum Beispiel auch, man kann irgendwie einen Charakter, also beziehungsweise eine Begleiterin nur bekommen, wenn man sich böse verhält. Und auch das gibt es in dem Spiel und auch das hat man, da hat man die Möglichkeit zu und das Spiel passt sich halt dementsprechend an. Grafisch gesehen ist das toll. Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, bis auf die Charaktere, die mir jetzt persönlich nicht ganz so gut gefallen. Musik ist okay. Synchronisation ist leider komplett auf Englisch. Es gibt natürlich deutsche Untertitel, aber die Synchro ist halt für Leute, die kein Englisch können, ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, gibt halt Untertitel. Es gibt viele Dialoge, die Regeln werden super geil umgesetzt. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Falle entschärfen will, dann geht man dahin, dann drückt man auf X und dann erscheint ein Würfel. Und dann kann man sich, je nachdem, ob man vielleicht eine Fähigkeit hat oder einen Zauber hat, noch Vorteil verschaffen, noch Boni auf die Würfel geben. Der zeigt einem das dann automatisch an. Zum Beispiel, ich habe irgendwie Personen bezaubern als Zauber bei meinem Halborg. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendjemand beschwatzen möchte, dann zeigt er mir automatisch an, dass ich den Zauber wirken kann und dadurch einen Vorteil auf den Wurf kriege. Und das, ja, es ist halt wirklich eine komplette 1:1 Umsetzung. Du spielst, es gibt Inspiration und das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Genau wie die Kämpfe genauso umgesetzt sind. Es wechselt während des Kampfs dann in einen rundenbasierten Modus. Dann kann man sich halt seine 9 Meter bewegen. Je nachdem, wo man ist, hat man Vorteil oder Nachteil. Man kann sich verstecken in der Dunkelheit und dann dadurch den Dieben einen hinterhältigen Angriff machen lassen. Man kann flüchten, man kann fliegen, man kann fluchen. Also man kann wirklich alles Mögliche machen. Und die Kämpfe sind nicht einfach. Ich habe auch schon mal Kämpfe gehabt, wo ich einfach reingestolpert bin und wo ich einfach kaputt gemacht worden bin. Also zum einen lag es daran, dass man vielleicht auch noch zu niedrigstufig für die Begegnung war, kann auch passieren. Zum anderen ist man manchmal so ein bisschen blauäugig und denkt sich, oh, das packe ich schon. Aber nee, das ist halt dann nicht so. Da braucht man halt mal einen Plan. Aber das finde ich geil, das finde ich cool, dass man erstmal reingeht, sich das anguckt und dann sich Gedanken macht, wie kann ich das jetzt, was kann ich jetzt machen? Kann ich vielleicht den Magier mit Misty Steps da oben irgendwie platzieren, damit er besser seinen Feuerball, und auch da kann man kreativ arbeiten und einfach das nutzen, was man an einem Spieltisch auch nutzen würde, wenn man mit seinen Kollegen und Kolleginnen D&D spielt. Und es ist wirklich, also ich würde es einfach gar nicht anders sagen wollen, die beste Rollenspielumsetzung, also Pen-and-Paper-Rollenspielumsetzung, die ich je gesehen habe. Das ist halt einfach Fakt bis jetzt. Was aber auch daran liegt, dass natürlich D&D auch sehr nah am Computerspiel gebaut ist. Wie gesagt, dass diese ganzen Questenideen, diese ganzen Kampfideen, wie der Kampf aufgebaut ist. Und es ist schon so ein bisschen, sagen wir mal, es ist weniger erzählerisch als andere Rollenspiele. Es ist jetzt kein Vampire oder auch kein PBTA, sondern es ist halt D&D. Und wenn man aber weil man gerade dieses starre Regelkorsett hat, an dem man sich entlanghangeln kann, kann man halt einfach so unglaublich viele tolle Sachen machen und lassen sich die auch wahrscheinlich dann besser als Computerspiel umsetzen. Und wie gesagt, ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Joypad, mit dem Joypad, das zu spielen, ist hier und da manchmal ein bisschen hakelig. Also ich drücke immer noch manchmal die falsche Taste und fange einen Kampf an, obwohl ich das gar nicht will. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen irgendwie reinfuchsen. Und was für mich halt komplett nicht so wirklich geil gemacht ist, ist halt diese ganze Inventargeschichte. Also das hätte man irgendwie übersichtlicher und besser regeln können. Da sieht man manchmal gar nicht, wer welches Inventarstück angelegt hat, weil manchmal kann man Sachen anlegen, die andere in ihrer Inventarliste haben. Und auch mit dem Einkaufen ist das manchmal so ein bisschen kompliziert. Ich habe auch erst ewig, weil man kann Sachen tauschen, man kann eigene Sachen abgeben und dafür andere Sachen vom Händler nehmen. Aber man kann auch Geld natürlich zahlen und Geld vom Händler kriegen dafür. Man muss dann halt einfach nur auf den Gold und dann auf Viereck drücken. Dann rechnet er sozusagen den Rest drauf als Gold. Aber das hat auch erstmal eine Zeit lang gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Also das ist alles noch ein bisschen fummelig, würde ich jetzt einfach mal nennen. Das ginge sicherlich irgendwie wie ein Ticken besser. Also um mal so ein kurzes Fazit zusammenzubringen, wie gesagt, ich finde Baldur's Gate 3 wirklich überragend. Es macht wirklich viel, viel Spaß, wenn man D&D 5 mag. Ich glaube, man muss da schon so eine kleine Verbindung zu haben oder halt Pen-and-Paper-Rollenspiele an sich vielleicht oder vielleicht sogar Computer-Rollenspiele. Also das ist halt schon sehr Rollenspiel und sehr taktisch. Und wie gesagt, je mehr man sich mit D&D 5 auskennt, umso mehr macht es auch Freude und Spaß. Und aber wenn man das hat, dann ist das wirklich überragend. Also anders kann man es gar nicht sagen. Wie gesagt, es hat so seine kleinen Haken mit dem Inventar, mit den Charakteren, die vielleicht nicht ganz so hübsch sind. Aber das ist wirklich nur, sind nur so Kleinigkeiten, die ich so auf die Minusliste setzen würde. Dafür gibt es halt einfach viel zu viele positive Dinge. Gerade wenn ihr euch dann mal so ein bisschen im Internet mal so rumhört und rumguckt, wie die Leute versuchen halt die Spielwelt für sich zu nutzen auf kreative Weise, um irgendwelche Dinge zu machen. Das ist halt einfach überragend. Das ist halt einfach, es macht so viel Spaß, weil das halt wirklich so Ideen sein könnten, die man am Spieltisch hat. Also zum Beispiel hat irgendjemand so einen Gegner getötet, der einfach viel zu stark war, ganz alleine, indem sie irgendwie einen Felsbrocken auf ihn halt fallen lassen, aber gleichzeitig auch auf sich, also anders ging es nicht, aber hat dann irgendwie vorher irgendwie so einen Heiltrank dahingelegt, sodass sie dann auf den Heiltrank gefallen ist und dann wieder zum Leben erweckt worden ist. Und einfach so Ideen einfach umsetzen. Und letztens hatte ich auch so eine Situation, wo irgendwie so ein Tempelruine, irgendeine Magma-Gedöns war und ich musste da irgendwie runterkommen und musste aber den Dieben darunter kriegen, weil der Einzige ist, der die Truhe aufmachen kann. Dann überlegt man, wie macht man es, Federfall runter, Misty Step wieder hoch, habe ich die passenden Spruchrollen, kann ich mir die besorgen? Und ne, das ist cool, das macht einfach Spaß, macht einfach Freude, dass man halt einfach so sich irgendwie kreativ so ein bisschen ausleben kann. Dann kommt noch dazu diese Beziehung zu den Nichtspielercharakteren, die wirklich richtig cool ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch im Multiplayer wirklich Spaß macht. Ja, was soll ich sagen? Ich bin, glaube ich, kann man merken, auch von Baldur's Gate 3 richtig angetan. Schnellreise auch vorhanden, was ich immer sehr geil finde, dass ich nicht 60 Kilometer durch die Gegend laufen muss. Das geht mir nämlich so weit voll auf den Keks. Das kann ich auch bei den meisten Spielen nicht haben. Diese ganze Lauferei, das haben die bei Baldur's Gate 3 auch hervorragend umgesetzt. Du hast in jedem größeren Gegend gibt es irgendwie so einen Schnellreisepunkt, wo man sich hin und her bewegen kann. Das Lagern geht schnell von der Hand. Die Rast, das ist auch das alles gut umgesetzt. Man muss halt Vorräte sammeln. Das finde ich auch eine coole Idee. Man muss Vorräte sammeln, um sich eine lange Rast erlauben zu können, damit man auch wieder alle Zauber und Lebenspunkte kriegt. Auch da muss man gucken, dass man da vielleicht die Fässer mal durchsucht in einem Haus oder was auch immer, damit man ein bisschen Lebensmittel zusammenbekommt. Wie gesagt, die Ausrüstung, das ist für mich immer noch so ein bisschen fummelig. Gerade auch bei so magischen Sachen, also habe ich nie so genau im Blick, wer sollte jetzt was kriegen. Was auch schwierig ist, du hast auch so eine Lagerkiste, dann hast du ja deine 5 anderen Leute im Lager, die nicht mitspielen, aber die dann zum Beispiel davon euer Equipment hätten mitnehmen können. Also das ist manchmal so ein bisschen, ja, das hätte man irgendwie sicherlich easy peasier machen können. Auch, dass man erst ins Lager zurück muss, um einen Mitglied seiner Gruppe zu ändern. Auch da gäbe es sicherlich die Möglichkeit, das vielleicht irgendwie ein bisschen schneller irgendwie auf die Kette zu kriegen. Dass man einfach sagt, geh du zurück zum Lager und schickt mir die Uschi rüber, die brauche ich jetzt gleich. Aber wie gesagt, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ich bin jetzt bei Kapitel 2, ich bin gespannt, was da noch kommt. Hoffentlich packt mich die Story noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, so die einzelnen Missionen, die man dann auch zwischendurch mal hat, da sind die Storys meistens auch ziemlich cool. So das große Ganze hat mich jetzt nicht so abgeholt. Aber wie gesagt, das ist halt einfach eine reine Geschmackssache. Aber Baldur's Gate 4 und dann hier in Ravenloft, das fände ich schon ziemlich geil oder Feenwild. Also da gibt es sicherlich noch Möglichkeiten und eigentlich haben sie jetzt die Tür geöffnet für ganz, ganz viele andere Sachen. Vielleicht sogar mal irgendwann für ein D&D MMORPG, also Multi, ja, ihr wisst, was ich meine, so ein Online-Rollenspiel. Gab es ja auch schon irgendwie den einen oder anderen Versuch, die waren eher so mau, aber wenn man wirklich es schafft mit der Idee, das von Baldur's Gate 3 daraus ein Online-Rollenspiel zu machen, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr ordentlich durch die Decke gehen könnte. Und da würde ich mir tatsächlich auch überlegen, ob ich das mal machen soll, obwohl ich eigentlich so Online-Rollenspiele nicht so wirklich mag. Also das, lassen wir uns mal überraschen, was die Zukunft bringt. Schaut euch Baldur's Gate 3 an, wenn ihr Bock auf D&D habt, wenn ihr Bock auf ein gutes Videospiel habt und viel Zeit habt und keine Freunde und keine Familie mehr haben wollt. Es macht sehr viel Freude und sehr viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in das Spiel bringen. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Könnt gerne mal auch bei uns in den Discord-Server. Wir freuen uns über jeden Besuch. Es ist kuschelig bei uns. Und wenn ihr Bock habt, können wir auch da weiter über Baldur's Gate 3 sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist David Grassoff und auf bald. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.